Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Patrick Wilinski.
Ja, schön, dass Sie wieder dabei sind zu einer lockeren sommerlichen Kinosendung. Wir schauen ins tschechische Karlovy Vary, wo gerade das traditionsreiche Filmfestival mit seiner 59. Ausgabe zu Ende geht. Dann feiern wir noch das Jubiläum eines Films, den viele längst zum Meisterwerk des 21. Jahrhunderts ausgerufen haben. Und wir klären, warum Spanien sich gerade anschickt, das neue Hollywood Europas zu werden. Aber zuerst geht's nach Berlin zu einem Schweizer Regisseur, der die Hauptstadt kennt wie kaum ein anderer. Oliver Ries. Vor 20 Jahren, da drehte er mit Schwarze Schafe so etwas wie den Kultfilm des Berliner Undergrounds. Und jetzt ist er zurück und bringt die schwarzen Schafe von damals gleich mit.
Sie haben heute die einmalige Gelegenheit, die neue Kollektion meiner Gender Dolls kennenzulernen.
Packen Sie Ihre Fickpuppen bitte wieder ein und gehen Sie woanders rasieren.
Ich hab einen Vorschlag. Das ist ein gastronomischer Orgasmus.
Was ist denn das denn?
Du bist kein Gewinner, mein Freund.
Fritz, morgen Drogentest in Schönefeld, ne? Du bist clean, oder?
Ja, voll.
Ein Ausschnitt aus Hashtag Schwarze Schafe, so der offizielle Titel dieser Fortsetzung, mit einer beeindruckenden Starbesetzung, unter anderem Mirla Haase, Frederik Lau oder Milan Peschel zu sehen. Und sie verkörpern Figuren, die sich zwischen Klimaprotesten, Drogenhandel und Genderpuppen durch die Stadt hangeln, immer wütend, immer wild und immer durchgedreht. Ich konnte vor der Sendung mit Regisseur Oliver Ries über den Film sprechen und wollte aber zuerst von ihm wissen, wie kam es damals eigentlich zu den ersten schwarzen Schafen?
Oh, ist ja schon fast 20 Jahre her. Ich muss mich auch kurz erinnern, aber das war wirklich so ein ganz instinktives Momentum, wo wir uns entschieden haben. Ich glaube, es war ein Sommer, wo ich gerade ein anderes Projekt nicht finanziert bekommen habe und irgendwie ein bisschen frustriert war und dann mit meinem damaligen Partner Olivier Kolb entschieden haben, hey, wir machen jetzt einfach endlich unseren Sommer-Berlin-Film, wo wir all diese lustigen Berliner Misfits mal in eine Tonne packen und richtig gut durchschütteln. Und zwei Monate später waren wir, glaube ich, bereits schon am Drehen. Also war alles so ein Action-Painting vom Herrn gewesen, wo wir danach, glaube ich, gar nicht mehr recht wussten, wie wir das überhaupt irgendwie hingebogen haben. Da war wahnsinnig viel explosive Energie und absolut viel Wille von ganz vielen anderen Menschen dabei, für eigentlich kein Geld einen sehr radikalen, anarchistischen Berlin-Film zu machen.
Und sind die schwarzen Schafe jetzt die letzten 20 Jahre in ihrem Hinterkopf geblieben, sodass sie jetzt wieder zu ihnen zurückkehren? Oder wie kam es jetzt wieder quasi zur Wiederbegegnung?
Ja, also ich bin die Schafe nie mehr so richtig losgeworden. Die blieben schon an mir kleben, aber auch mitunter, weil der Film ja wirklich so zu was wie ein Kultfilm avanciert ist und es wirklich so viele radikale Schwarze Schafe-Fans gibt, die mich auch immer wieder daran erinnert haben, dass wir den Film mal gemacht haben. Und ich bin dann wirklich, ich habe lange Zeit gefunden, lass die Finger davon, du verbrennst die nur, wenn du dich noch mal an diesen Stoff ranwagst, weil wenn etwas mal so quasi gut gelungen ist und auch viele Zufälle damit gespielt haben, sollte man das Glück nicht nochmal herausfordern. Irgendwann wurde das Bedürfnis dann aber doch zu groß, die schwarzen Schafe nochmal auf unsere Zeit und unsere großen Themen dieser Zeit loszulassen.
Es war ja ein Panoptikum Berlins damals in der Mitte der 2000er Jahren. Da war die Stadt auch eine andere. 20 Jahre später ist Berlin eine andere. Aber was macht diese Stadt jetzt trotz Gentrifizierung, trotz Hafermilch, Latte, Partyvolk, das es jetzt eben gibt, immer noch zu einer so tollen Bühne für die schwarzen Schafe? Teil 2 in dem Fall.
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich finde ja letztendlich, so wahnsinnig verändert hat sich die Stadt dann eben doch nicht. Also auch wenn sie verzweifelt versucht, eine internationale Metropole zu werden, ist in meinen Augen immer noch ein ziemlich verschlafenes sozialistisches Bauernhof-Institut geblieben, das auch nach wie vor relativ dysfunktional ist, was einem glücklich stimmt, dass es doch noch nicht total kommen ist zu irgendeiner Metropole und doch noch seinen Eigensinn besitzt. Was uns aber schon auch interessiert hat, sind wirklich die Zeitgeistthemen, die heute die Welt beschäftigen. Damals haben wir uns ja auch sehr stark noch mit dieser Postwende Berlins beschäftigt und diese Umbruchszeit damals. Heute fokussieren wir uns recht stark auf Themen wie Klimawandel und andere Lifestyle-Themen und große Themen wie Woke Culture, wie MeToo, wie Gender-Themen, wie Cancel Culture, das packen wir alles mit ein und lassen auch das auf unsere Schäfchen wirken.
Und wie ist das auch beim Schreiben des Drehbuchs? Sind solche zeitgeistgebundenen Themen, über die man sich ja dann auch lustig macht? Der Film ist ja wieder diese überdrehte Anarchokomödie geworden, vom Beat her, vom Rhythmus her, vom Tempo her. War es leichter, sich damals über das Berlin und die Menschen Anfang der 2000er Jahre lustig zu machen, als jetzt, wo ja solche Themen eben wie Gendern, Wokeness, Klimawandel durchaus immer wieder für einen Kulturkampf genutzt werden? Viele lassen die Finger davon, sagen wir es doch, wie es ist.
Ja, da treffen Sie natürlich einen wunden Punkt. Natürlich haben wir uns damals viel, viel mehr einfach so erlaubt. Also ich habe neulich mal den alten Film noch mal gesehen und da gibt's schon ein paar Szenen drin, wo ich mich, glaube ich, heute nicht mehr getrauen würde, die noch mal so anzupacken. Die aber irgendwie im Witz, glaube ich, immer noch gut funktionieren. Gleichzeitig natürlich mussten wir uns immer wieder prüfen, was für Jokes und was für Pointen kann man sich heute wirklich noch erlauben. Gleichzeitig war es mir aber auch wichtig, nicht allzu woke zu werden, weil wir müssen Angriffsfläche bieten, wir müssen provozieren. Ich finde, die schwarzen Schafe sind verpflichtet anzuecken. Und drum, glaube ich, haben wir immer noch genug zu bieten, was Gesprächsstoff und vielleicht kleinen Streitereien führen kann, ob man jetzt darüber lachen darf oder vielleicht nicht mehr.
Also, wenn ich richtig raushöre, ist es dann die Gefahr, wenn man solche Figuren erschafft, ob es eben Zielscheibe für Scherze werden oder dann doch liebevolle Antihelden, was ja letztendlich so die Zauberformel des ersten Films war.
Also, das liegt mir wahnsinnig am Herzen. Ich verachte Bösartigkeit. Ich treibe gerne Witze über die Schmerzgrenze hinaus und treibe vor allem gerne den Egoismus von Figuren an Orte hin, wo es wirklich weh tut. Ich finde, Humor soll ein bisschen wehtun. Ich finde ihn sonst meistens nicht sehr interessant. Trotzdem schwöre ich mir eigentlich immer, mit Liebe mit meinen Figuren umzugehen. Ich habe die alle wahnsinnig gerne und ich lasse die auch letztendlich alle nicht im Stich. Ich versuche allen letztendlich etwas zu schenken und etwas Positives mitzugeben. Von dem her, ja, bin ich schon jemand, der Meinung ist, jeder Mensch auf dieser Welt hat das angeborene Recht, dass über ihn auch gelacht werden darf. Das liegt mir tatsächlich sehr am Herzen. Ich finde, es nehmen sich doch schon sehr viele Leute heutzutage zu ernst. Und ich finde auch dieses immer, was in Deutschland so bekannt ist, man darf gegen oben treten, aber nicht gegen unten treten, was für mich dann heißen würde, also darf ich jetzt nur noch lustige Filme über Millionäre oder über Politiker machen? Und finde, nee, ich will auch die Leute von anderen Schichten und auch Randgruppen irgendwie hochnehmen dürfen. Und ich sehe das nicht als Treten. Ich sehe das einfach als mit ihnen lachen zu können über sie selber. Also ich finde das Treten, das hat schon wieder so was Bösartiges und so sehe ich das gar nicht.
Das hat auch was Rebellisches, gerade jetzt in Zeiten von Dauerempörung zu sagen, ich trete zu allen Seiten hin.
Genau, ja. Obwohl ich eben wirklich das Treten nicht so als Treten also sehe, aber ich finde ja, ich schieße in alle Richtungen und finde der grundsätzlich eben, was mich reizt, mich über Egoismus von Menschen lustig zu machen und der Egoismus, den sieht man in allen Schichten, den sieht man bei den Schwulen genau gleich wie bei den Politikern, den sieht man bei den Armen genau gleich wie bei den Reichen, jeder versucht sich so ein bisschen sein Ding abzugraben und das ist eigentlich das, was so mein Ziel ist, meine Humorattacken.
Das wesentliche Stilelement des Films, wie schon des ersten Teils, das ist die Überzeichnung. Wir lernen hier einen Clan-Boss kennen aus Neukölln, der sich jetzt CO2-neutral geben möchte, eine Gender-Puppen-Erfinderin, ein Hobby-Imker, der sein Bienenvolk auf dem Balkon unter Speed setzt. Die Überzeichnung ist in meiner Beschreibung schon deutlich geworden, aber fußen nicht auch diese schwarzen Schafe nicht irgendwo doch in der Realität? Ziehen sie dann doch diese Figuren, wenn sie sie erschaffen beim Drehbuch, dann doch aus Begegnungen, aus Ideen, aus Dingen, die sie erlebt haben?
Ja, ich glaube, es ist eine Mischung. Also es sind schon einerseits bin ich sehr inspiriert und ich glaube, ich bin jemand, der wirklich auch sehr gerne in Subkulturen umherwandert. Ich kenne wirklich das Berliner Nachtleben und das Straßenleben, würde ich sagen, wirklich sehr gut und von innen und habe selber mitgelebt. Teils sind es auch Peinlichkeiten oder Unannehmlichkeiten, die mir sogar selber passiert sind, die ich dann wieder verwurste. Ich verrate natürlich nicht, welche das sind. Teils sind es aber auch durchaus irgendwelche Berichte in Klatschmagazinen wie der BZ oder so, wo man dann durchaus so Sprüche hört wie eben ein Bieneninker setzt seine Bienen aufs Beet oder Handmodell hackt sich die Hand ab oder man hat ja immer wieder solche Schlagzeilen und die faszinieren mich und denen gebe ich dann gerne etwas Fleisch und Futter dazu.
Wo sehen Sie sich eigentlich im deutschen Kino mit solchen Filmen wie Schwarzes Schaf, aber auch Ihren anderen Film? Das ist so eine eigene Tonart. Machen Sie auch diese Filme, weil Ihnen diese Tonart fehlt?
Ja, das mag schon sein. Also ich muss von mir selber leider gestehen, dass ich selber gar nicht viel Komödien schaue. Ich bin eigentlich ein Dramamensch. Also ich gucke gerne gutes, gebildetes Arthouse-Kino, das eher dramalastig ist. Es gibt relativ selten Komödien, die mich wirklich reizen. Die gibt's aber schon. So Filme wie zum Beispiel Four Lions oder so, oder im deutschen Kino kommen schon auch immer wieder mal so kleinere Produktionen vor, die mich dann erquicken. Aber ich mache halt wahnsinnig gerne Comedy. Also ich muss sagen, das Comedy produzieren macht mir wahnsinnig Spaß und ich kann dem Leben sowieso eigentlich nur mit Humor begegnen. Sonst hätte ich mir wahrscheinlich schon längst das Leben genommen, wenn ich den Witz nicht hätte. Ich verarbeite das nun mal gerne und eine Komödie zu machen macht auch in der Postproduktion Spaß, weil man hat einfach viel zu lachen. Also zumindest wenn die Szenen gelungen sind.
Wir haben ja am Anfang des Gesprächs schon gehört, dass der erste Teil sich auch so gegen jede Förderrichtlinie gewandt hat. Also der ist ja quasi aus dem Nichts entstanden. Wie war das dieses Mal eigentlich?
Ja, wieder gleich. Wir hatten ganz anfangs einen Partner mit im Boot. Also dazu muss ich vielleicht erwähnen, wir haben von Anfang an eigentlich vor allem eine Serie geplant. Der Spielfilm ist erst später entstanden. Das heißt, wir haben eine Serie gedreht und haben aus dem Material dann aber auch einen Spielfilm entstehen lassen. Die Serie wird allerdings erst gegen Winter dann mal online gehen. Hatten anfangs Paramount eigentlich mit im Boot. Die wollten das mitproduzieren und waren dann schon mitten in der Vorproduktion, wo Paramount dann plötzlich entschieden hat, dass sie in Deutschland nicht mehr produzieren. Und wir haben das so ein bisschen als Wink mit dem Zaunpfahl empfunden und uns entschieden, hey, wir bleiben independent und machen wieder wie damals einfach ganz wirklich nur, was uns Bock macht, lassen uns weiterhin nicht reinreden. Ich glaube, dadurch ist wieder eine ziemlich große Frische entstanden, die der alte Film hatte und ich glaube, der neue auch wieder lebt. Das war dann auch auf dem Set. Es gibt dann halt einfach keine Redakteure, die auf dem Set rumstehen und sich vielleicht an so Dingen stören oder auch produktionell war das einfach durch das, was wir selber produziert haben, haben wir unsere eigenen Regeln uns gegeben und es war ein wahnsinnig gut gestimmtes Team einfach immer und das war mir auch sehr, sehr wichtig.
Das ist die positive Antwort, aber nervt es Sie nicht auch, immer wieder dieses gallische Dorf zu sein, das eigentlich finanziert werden möchte? Man möchte ja arbeiten und dann müsste man immer wieder auf dieser großen Improvisationswelle surfen.
Ja. Ja, natürlich. Natürlich würde ich mich freuen. Die Förderungen würden teils solchen Projekten ein bisschen offener gegenüberstehen. Eben auch gerade, wenn man auch mit Improvisation und mit ungewöhnlichen Mitteln arbeiten möchte. Gleichzeitig bin ich sehr dankbar, finde ich doch immer wieder Wege für Finanzierungen und habe eine gewisse Kontakte. Also wir haben das mit einem kleinen Pool von Investoren zu Rande gebracht und da bin ich auch sehr dankbar, hatte ich diese Möglichkeit.
Und Sie kriegen ja auch immer ein wunderbares, wildes Ensemble zusammen. Ich meine, Frederik Lau, Jelle Haase, Milan Peschel, das sind nur drei, das sind viel mehr. Alle kennt man, das ist ja der Wahnsinn. Und ich dachte mir, Stichwort Wahnsinn, ich glaube, diese Schauspieler genießen es auch, richtig loslassen zu können. Also eine Jelle Haase so unkontrolliert habe ich das lange nicht mehr gesehen wie in diesem Film.
Also schön zu hören. Ja, also ich meine, Jella, die war da gerade noch eingespannt zwischen zwei anderen und größeren, wesentlich aufwendigeren Drehs. Und ich glaube, sie hat, wir hatten sie dann immer so abgreifen können zu einzelnen Drehtagen zwischen ihren quasi wichtigeren, größeren Projekten. Und ich hatte auch den Eindruck, dass sie da immer so total vergnügt ankam. Das liegt sicher auch daran, dass ich mich entschieden habe, halt mit technisch so reduziert wie möglich zu arbeiten, also wirklich einen Schauspielerfilm zu machen. Das heißt, wir hatten wenig Drehvorbereitungsaufwand. Wir hatten auch, was Schminke und so anbelangt, uns relativ dezent gehalten. Das heißt, die Schauspieler hatten sehr viel Zeit, wirklich einfach zu spielen. Und das macht Schauspielern Freude, auch wenn sich die Kamera quasi nach ihnen bewegt und sie sich nach der Kamera bewegen müssen. Und ich hatte auch bei Jela immer das Gefühl, dass sie eine unheimliche Frischheit und Fröhlichkeit und Leichtigkeit mit ans Set gebracht hat.
Aber lassen sie dann laufen? Oder, weil meistens ist ja das Unkontrollierte, das, was unter sehr großer Kontrolle entsteht im Film, nicht wahr? Also das Nichts ist schwerer als die Leichtigkeit.
Ja, also ich neige schon mal dazu, zuerst mal einfach eine Runde laufen zu lassen, oder? Und dann irgendwie so zu gucken, wie sind, also ich meine, Comedy ist ja sehr eine Rhythmusfrage und dann mit den Schauspielern halt mehr auch Rhythmen zu finden oder Gesten zu finden oder wo setzen sie einen Satz ab und wo steigen sie wieder in einen Satz ein. Es ist ein bisschen eine Entwicklungssache. Dadurch, dass wir aber eben relativ schlicht technisch, also auch gerade zum Beispiel Lichtaufwand praktisch gleich null war, hatten wir da auch einfach die Möglichkeit, recht viele Takes zu machen und rumzuproben und zu spielen, bis man dann irgendwie den Punkt gefunden hat, wo man hin wollte.
Da ich jetzt erfahren habe, dass es eigentlich eine Serie werden sollte, jetzt kommt die Serie im Winter. Wie muss man sich das vorstellen? Ist die Serie eine Weitererzählung dieser Figuren? Ist es mehr als Anthologie gedacht, dass wir diesen unterschiedlichen schwarzen Schafen immer pro Folge folgen?
Also in der Serie kommen einfach noch mal wesentlich mehr Schafe drin vor. Also wir haben, glaube ich, im Film etwa die Hälfte der Darsteller, die dann in der Serie kommen. In der Serie kommen dann noch ganz verrückte neue Geschichten hinzu. Da wird zum Beispiel ein schwarzer Taxifahrer versucht, einen Nazi-Teppich an AfD-Wähler zu verhökern. Wir entführen den reichsten Mann der Welt in Berlin. Der besucht nämlich Berlin hier und da. Den graben wir ab und der hat dann ein ziemlich hartes Ende bei uns. Passiert auf jeden Fall noch mal ganz vieles. Wir tauchen in Virtual Reality Welten ein. Also es geht dann sicher noch mal eine ganz große neue Welt auf. Wir hoffen einfach, dass alle Fans des Kinos dann auch unbedingt die Serie sehen wollen im Winter.
Sagt Regisseur Oliver Ries über seine Rückkehr ins Genre der anarchischen Berlin-Komödie mit Hashtag Schwarze Schafe. Der Film läuft ab Donnerstag bundesweit im Kino. Wenn man an die wichtigen Sommerfilmfestivals denkt, dann kommen einem vielleicht Venedig in den Sinn oder Locarno. Aber auch in Tschechien wird jedes Jahr das große Kino gefeiert, beim traditionsreichsten Festival des Landes in Karlovy Vary. Dieses Jahr fand die 59. Ausgabe des Festivals statt, das mittlerweile zum wichtigsten Festival in Mittelosteuropa geworden ist. Und es hat sich spürbar verändert. Es ist politischer geworden, diverser und offener für andere Perspektiven. Dieses Jahr standen da unter anderem Filme aus dem Iran und Palästina im Mittelpunkt. Was sie über die Welt ausgesagt haben, das hat mir vor der Sendung unser Filmkritiker Jörg Taschmann erzählt. Hallo Jörg.
Hallo.
In diesem Jahr gab es auffallend viele politische Filme, etwa aus dem Iran, das ja auch gerade geopolitisch Schlagzeilen macht. Was waren das für Beiträge und was haben diese Filme für dich erzählt?
Also Bidat von Regisseur Sohail Bayragi wurde in letzter Minute als Geheimfilm in den Wettbewerb aufgenommen, um sicherzustellen, dass der Regisseur das Land heil verlassen konnte, um den Film persönlich in Karlovy Vary vorzustellen. Und es geht dort um eine junge Frau, Seti, die darf als junge Frau im Iran eben öffentlich nicht singen, höchstens mal im Chor und nur wenn die Männer Stimmen stärker sind und vor Männern eigentlich schon gar nicht. Aber sie hat nur diese Stimme und sie singt dann heimlich in Unterführung. Das geht viral, dann traut sie sich auch mal ein bisschen öffentlicher aufzutreten und wird wirklich gefeiert. Aber das ruft natürlich auch den gesamten Unterdrückungsapparat auf den Plan. Und insofern ist dieser Film eine leidenschaftliche Anklage gegen dieses wirklich so menschenfeindliche, frauenfeindliche System, das eben seine Bürger nur terrorisiert. Mit einer ganz starken Hauptdarstellerin, Sarvin Sabetyan, und sehr guten Nebenfiguren. Zum Beispiel hat sie so eine alkoholsüchtige Mutter, die sich längst abgefunden abgefunden hat mit dem System. Und ich denke, das ist ein Film, der übrigens auch nicht jetzt nur auf Tragik und Leiden macht. Der zeigt auch, wie diese Jugend versucht zu leben, wie die Party machen wollen. Immer mit der Angst, dass jede Party gecrashed wird von der Polizei. Und ich glaube, der hat große Chancen, heute Abend auch was zu gewinnen. Zum Beispiel beste Darstellerin oder vielleicht sogar bester Film.
Der Nahe Osten, Israel, Palästina, das sind so Orte, wo jetzt gerade wenig an Filme gedacht wird. Trotzdem gab es da eine palästinensische Saga der Vertreibung, die dort die Premiere feierte. Wie wurde dieses Projekt denn auf dem Festival aufgenommen?
Ja, erstaunlicherweise war das eine europäische Premiere, weil der Film in Sundance schon mal gelaufen war. Der heißt All That Is Left of You. Die Regisseurin Sherrien Dabis hat den gemacht und das ist wirklich so eine Geschichte einer Familie, die 48 vertrieben wird. Dann gibt es in der besetzten Westbank leben muss. Es geht bis zur Intifada 88 und dann gibt es sogar noch einen Schwenker bis 2022. Und hier steht wirklich das Leid einer palästinensischen Familie im Mittelpunkt, aber aus ihrer Sicht. Das ist wichtig. Das ist auch erschütternd, aber es ist auch sehr einseitig, denn Israelis werden hier eigentlich ausnahmslos als sadistisch, brutal oder bestenfalls empathielos geschildert. Und da hätte ich mir eine komplexere Figurenzeichnung gewünscht. Und der Film blendet eben auch historische Tatsachen völlig aus. Zum Beispiel, dass 48 ja Israel auch erstmal überfallen worden ist von 5 arabischen Staaten und dass es tausende Toten ihm auch auf beiden Seiten gab. Es ist dennoch ein wichtiger Film, auch sehr emotional, wurde vom Publikum minutenlang gefeiert. Aber es kam dann eben auch diese Free Palestine-Rufe. Das gehört dann eben auch dazu. Aber wie gesagt, es war sehr viel politischer als sonst. Das zog sich durch den Wettbewerb. Es gab zum Beispiel einen Film aus der Ukraine, der nur die Zerstörung der Landschaft als Filmpoem zeigt. Und selbst ein Film wie Rebuilding, der auch seine europäische Premiere im Wettbewerb gefeiert hat mit Josh O'Connor in der Hauptrolle, der zeigt einfach nur, da hat ein junger Farmer sein Land verloren, weil alles ist abgebrannt, Klimawandel. Dann lebt er in so einem Trailerpark und hat eine 9-jährige Tochter, um die er sich kümmern muss. Und irgendwo ist das so eine Mischung aus Nomadland und Paris, Texas. Wunderschön gefilmt und einer der schönsten Filme für mich auf dem Festival, aber Karel Och hat eben auch gesagt, es gab halt in diesem Jahr viel politischere Filme oder einfach welche, die sozialer viel mehr verankert waren.
It's connected to what's going on in the world and the fact that filmmakers feel more and more necessity to portray. Maybe we see less intimate stories which have no connection with the world. I need to stress the fact that we're not showing the films just because of their ideas or subject matters, but because we believe they're really amazingly made.
Sagt der Festivalleiter Karel Och von dem A-Festival Karlo Vivari in Tschechien, Jörg. Und damit sind wir ja schon irgendwie beim Gastgeberland. Das tschechische Kino, das scheint immer diverser zu werden. Ein Film über die vietnamesisch-tschechische Community war zu sehen. Ein anderer über Missstände in einem Mädchenchor. Zeigt sich da auch ein neuer gesellschaftlicher Realismus?
Auf jeden Fall. Vor allen Dingen, man merkt, es gibt jetzt eine neue Generation von Filmemachern. Unmittelbar nach der Wende gab es ja nochmal so ein kleines tschechisches Wunder mit Kolja von Jan Sverdak, Oscar preisgekrönt oder Divided We Fall, Wir müssen zusammenhalten von Jan Žižek, der eine Oscar-Nominierung bekommen hat. Diese Generation ist nicht mehr so bedeutend. Die dreht gar nicht mehr oder macht Serien und Fernsehen. Und jetzt gab es zum Beispiel einen Film, der nannte sich Broken Voices auf Englisch. Das ist ein Film, der auf aktuellen Tatsachen basiert. Es gibt diesen Mädchenchor Bambini di Praga. Da ist jetzt aus eine fiktionale Geschichte über zwei Schwestern, 13 und 15, gemacht worden, die in diesem Chor singen. Und dieser Chorleiter ist sehr manipulativ, aber auch sehr charismatisch. Insofern ist kein Film, der jetzt nur über Missbrauch vollkommen in Klischees redet. Das ist auch ein Coming-of-Age-Film, der zeigt, wie die Mädchen alle auch untereinander eifersüchtig sind, wie sie die Aufmerksamkeit wollen, wie sie sich gegenseitig auch nichts gönnen, aber auch solidarisch sein können. Insofern ein sehr komplexer Film. Und der hat viel bewegt in Tschechien. Das habe ich gemerkt bei einer Aufführung, wo die Darstellerinnen da waren, auch der Regisseur, dann stand eine junge Frau auf und sagte, mir ist sowas mit dem Englischlehrer passiert. Und die beiden jungen Darsteller sind in Tränen ausgebrochen. Also das ist ein Film, der in Tschechien wirklich was auslöst. Ganz anders war dann dieser erste sogenannte vietnamesisch-tschechische Film. Lietni Škola heißt der, Sommerschule 2001, und erzählt aus drei Perspektiven von so einer vietnamesischen Filme, die am Anfang noch auf so einem Markt ist, wo die Deutschen immer einkaufen gehen, um diese ganzen Fake-Produkte zu kaufen. Zum Schluss wird der platt gemacht und dann siehst du halt im Abspann, wie sie sich neu erfunden haben. Restaurants eröffnen und wie die Tschechen plötzlich die vietnamesische Küche entdecken. Also auch das eigentlich ein schöner Film. Vielleicht nicht ganz so gut wie der erste, aber auf jeden Fall zeigt das tschechische Kino geht neue Wege.
Das Festival ist ja sehr groß mit vielen unterschiedlichen Reihen. Man gönnt sich auch eine kleine Retrospektive. Dieses Jahr war sie gewidmet dem legendären Schauspieler John Garfield. Warum war das für dich eine lohnende Wiederentdeckung?
Er ist entdeckt worden 1938 von Michael Curtiz, dem Casablanca-Regisseur in Four Daughters. Und das ist eine anfangs sehr heitere Geschichte um einen sehr musikalischen Vater, gespielt von Claude Rains mit seinen 4 schon erwachsenen Töchtern. Und Garfield taucht erst so nach 45 Minuten auf. Und er spielt einen Musiker, der aus sozial anderen Verhältnissen stammt, der nicht an sich glaubt und so eine innere Trauer in sich trägt. Und von dem Moment an ändert er den Film. Und du schaust nur noch ihn an. Und der bekommt plötzlich eine ganz große Tiefe und Intensität. Und er war nun mal der erste Method Actor, an dem sich dann nachher sehr viele wie Marlon Brando, James Dean oder bis heute Al Pacino auch ein Beispiel genommen haben.
Er war auch ein sehr politischer Mensch. Er hat sich in dieser Ära des McCarthyismus, wo alle sich gegenseitig verraten haben, er hat sich dem widersetzt. Wie zeigt sich denn diese Haltung vielleicht in den gezeigten Filmen, Carlo Vivari?
Da gibt es einen sehr schönen Film, Body and Soul heißt der, von Robert Rossen aus dem Jahr 1947. Da spielt er einen Boxer, der sich hochkämpft, so aus bescheidenen Verhältnissen und dann dem Ruhm und dem Geld erliegt. Skrupellose Manager wollen absichtlich einen Weltmeisterkampf verschieben, um von den hohen Wettquoten zu profitieren. Und das ist ein Gewissenskonflikt. Wird das machen, wird das nicht machen. Und es ist ein Film, der Gier, Kapitalismus und auch die Gnadenlosigkeit thematisiert. Und der Drehbuchautor und spätere bekannte Regisseur Abraham Polanski ist ja auf der schwarzen Liste in der McCarthy-Ära gelandet. Und du hast es erwähnt, John Garfield hat sich dem verweigert. Er hat auch Berufsverbot dadurch erleiden müssen. Und der ist sehr früh gestorben, schon im Alter von 39 Jahren, an Herzversagen, auch ein bisschen tragisch. Aber wenn man ihn dann so sieht in diesen Filmen, zum Beispiel der bekannteste ist ja, glaube ich, immer noch When the Postman Rings Twice, der in Deutsch Im Netz der Leidenschaften hieß, dann vergisst du dieses Gesicht auch nicht mehr.
Jörg Taschmann berichtete von uns vom Filmfestival in Carlo Vivari, das heute Abend mit der Verleihung des Kristallglobus zu Ende geht. Vielen Dank, Jörg.
Sehr gerne.
Zeit bei uns für einen Film über Surrealisten oder Surrealist über eine Surrealistin, um genau zu sein, Leonora Carrington. Sie war vieles. Sie war Aristokratin, Rebellin, Malerin, Schriftstellerin und vor allem, sie war eine radikale Außenseiterin der Kunstgeschichte. In den 1930er Jahren floh sie vor den Nazis, sie lebte mit Max Ernst zusammen, fand dann in Mexiko eine neue künstlerische Heimat. Und jetzt bringt ein neuer Spielfilm ihre Lebensgeschichte auf die Leinwand. Leonora im Morgenlicht heißt er und kommt Donnerstag in unsere Kinos. Es ist ein poetisches Erinnerungsstück, mehr Traum als Biopic.
Das ist Max.
Hallo.
Es freut mich sehr.
Mein einziges Verlangen ist es, mit dir zu leben.
Ich will nicht deine Frau werden. Ich will deine Liebhaberin sein.
Ein Ausschnitt aus Leonora im Morgenlicht und wie gerade gehört, mit dabei ist auch Alexander Scheer, der den Max Ernst spielt, den berühmten Liebhaber von Carrington. Mit ihm konnte ich vor der Sendung sprechen über diese flirrende Rolle zwischen Erinnerung und Leinwandrealität und wollte zunächst von ihm wissen, was hat ihn am Drehbuch überhaupt gereizt?
Tatsächlich die Zeit. Das ist ja immer so, ich will ja gerne bei der Arbeit was lernen. Also von Gundermann gibt es den Song, von jedem Tag will ich was haben, was ich nicht vergesse. Wir haben beim Drehen immer gesagt, von jedem Film will ich was haben, was ich nicht vergesse. Also okay, die Surrealisten Anfang, Mitte der 30er Jahre in Paris hatte ich nicht auf dem Schirm. Und also André Breton, Salvatore Dalí, Max Ernst, hatte ich mal gehört, Max Ernst. Aber da in den Kosmos einzutauchen und Leonora Carrington, diese fantastische Künstlerin, kennenzulernen, das war eigentlich der ausschlaggebende Punkt. Und dann auch zu sagen, gut, fange ich mal wieder ein bisschen an zu malen.
Sie spielen ja Max Ernst, eine reale Figur, aber im Film fast so wie ein geisterhaftes Echo auf Leonoras Leben kommt er darüber. Wie haben Sie sich denn jetzt einem konkreten Surrealisten wie Max Ernst genähert? Wie sieht denn so eine Arbeit an so einer Figur aus?
Naja, du kaufst Kunstwände. Ich habe eine Kiste voller Max-Ernst-Bücher jetzt. Dann guckst du, okay, wie komme ich denn da ran? Weil die Kunst ist natürlich die eine Sache. Ja, die künstlerischen Manifeste der Surrealisten, das ist ja auch alles Kunst in sich. Wie komme ich denn an den Menschen ran? Was gibt's denn noch für Bücher? Er war ja nicht nur mit Leonora Carrington verheiratet, er war ja mit 5 weiteren Frauen verheiratet. Wie komme ich? Peggy Guggenheim. Peggy Guggenheim hat eine Autobiografie geschrieben. Das sind so 500 Seiten, habe ich gelesen. Das ist hochinteressant. Und also der Türöffner war eigentlich Jimmy, sein Sohn. Ich weiß nicht, aus welcher Ehe, habe ich jetzt vergessen. Aber der schrieb eine Autobiografie und die ist wirklich unglaublich. Und da kamen dann nochmal ganz andere Aspekte zum Vorschein. Dann natürlich die Bücher über Leonora Carrington, der Roman Die Braut des Windes. Und das alles zusammen, auch mit ein bisschen Musik aus der Zeit, Und ja, das wirkliche Beschäftigen mit dem Material. Also ich habe wieder angefangen, mit Gips zu arbeiten. Der hat ja viele Sachen einfach abgegossen. Schüsseln, Werkzeug, ja, oder Eierbecher, und daraus seine Figuren zu machen oder sowas. Zu zeichnen, die Schraffuren, die Portagen, also so eine Holzstiele abzuschraffieren, da Gesichter zu sehen, Fabelwesen. Das war also die Mischung. Und dann rein in die Arbeit.
Der Film deutet ja auf eine sehr intensive Liebesbeziehung zwischen den beiden hin. Eine Liebe auch als Machtgefälle, aber auch als gegenseitige Inspiration. Was war das für eine Beziehung?
Erstmal war es wahrscheinlich Liebe. Die Dynamiken, die sich dann daraus entwickelt haben, die haben es gerade versucht zu beschreiben, sind natürlich nicht ganz so einfach zu dechiffrieren. Natürlich, er war 20 Jahre älter. Sie war, glaube ich, 19, als sie sich kennenlernten. Er, der erfahrene Künstler, sie, eine junge Frau aus London, kommt in Paris neu, sich suchend. Das war natürlich auch sicherlich eine Art von Machtgefälle auch. Aber auch ein gegenseitiges Inspirieren. Zumindest am Anfang, würde ich sagen. Sie von ihm lernt, er, die sich von dieser wilden jungen Frau inspiriert und verjüngt fühlt, gegebenenfalls. Man sieht es ja grauhaarig und aber im Geiste ja auch ständig auf der Suche, ja, beide. Und dann mussten sie aus Paris raus, die Deutschen rückten an, sind nach Südfrankreich, und dieser Sommer 1937 in Saint-Marin, der Sommer der beiden.
Sind das beides Figuren, so wie sie jetzt letztendlich im Film dargestellt werden, die die Kunst als Raum auch benutzen, um sich gegen den aufkommenden Nationalsozialismus zu wehren? Ist es Widerstand, diese Kunst der beiden, habe ich mich gefragt? Auch diese Beziehung auf eine gewisse Art und Weise, nicht wahr?
Ja, da sagen Sie was. Ist es Widerstand? Ist es eine Flucht? Also Sie sind ja jetzt nicht im Widerstand gegangen, in die Resistance oder so. Sie haben klar Haltung bezogen, aber eben durch ihre Kunst oder so, waren natürlich in diesem kleinen Dorf in Südfrankreich an der Rhone so die Paradiesvögel. Ja, was machen die da? Fangen jetzt an, so Skulpturen an ihr Haus, irgendwelche Fabelwesen aus Beton, ja, anzubringen und Fresken. Ja, was machen die da? Und die so seltsamen Gäste aus Paris. Also ich glaube, ja sicher, das war eine Flucht. Also wie, was macht man als künstlerisch tätige Person? Du kannst ja nichts anderes machen als deine Kunst, nicht?
Es ist ja auch die Geschichte einer weiblichen Künstlerbiografie, und sie spielen in diesem Film nicht nur Max Ernst. Ich hatte das Gefühl, sie verkörpern auch eine Idee von Männlichkeit, von Einfluss auch auf eine Frau wie die Leonora. Wie bewusst gehen Sie mit solchen Ebenen im Spiel um, oder sehen Sie das auch erst im fertigen Film?
Uns war es wichtig, oder mir war es wichtig, dieses Machtgefälle schon auch zu zeigen und eventuell auch trotz Liebe, trotz Leidenschaft zu sagen, ja, das ist eine direkte Einflussnahme. Ja, also er zumindest ist sehr, sehr leichtchen mit dieser Verantwortung umgegangen. Ja, sicher, er ist dann ab und an nach Paris zu seiner Ex-Frau, zu seinem Sohn, ist dann verhaftet worden, dafür kann er nichts, kam dann aber nicht zurück. Sie hat sehnsüchtig auf ihn gewartet, sie war geistig nicht ganz die stabilste, mit ihrem familiären Hintergrund, ein dominanter Vater im royalen England. Sie ist sozusagen vor Sorge um ihn, ob des Wartens, buchstäblich dem Wahn verfallen. Und er geht nach Marseille und lacht sich Peggy Guggenheim an, weil er sagt, du, die ist eine große Kunstmädchen, die nützt mir in New York. Knallhart ist er mit der nach New York, hat dann doch seine Ausstellungen gehabt. Es war eine große, große Ausstellung, Kunst des 20. Jahrhunderts, also der Aufbruch in die Moderne, sozusagen in Amerika, das erste Mal, dass in New York diese Arbeiten aus Europa gezeigt wurden. Leonora Carrington war nicht dabei. Und als er da seinen Erfolg hatte, Tag hat er Peggy Guggenheim fallen lassen und ist zu seiner fünften Frau weiter. Und dann sind sie nach Arizona und haben dort wieder mal ein neues Leben angefangen. Also ich hätte gerne noch mehr von diesen Themen angesprochen. Dafür war natürlich auch nicht die Zeit. Es ist ja ein Film über Leonora Carrington. Aber insofern, ich glaube, die Fragmente, die im Film zu sehen sind, reißen das doch an, was Sie beschrieben haben.
Wenn man sich Ihre Filmrollen ansieht, sind das ja sehr viele Künstlerfiguren, die Sie bislang verkörpert haben. Gundermann, Bowie, Warhol, jetzt Max Ernst. Was reizt Sie an diese Rollen? Suchen Sie diese Rollen oder finden diese Rollen mittlerweile Sie?
Ich suche die gar nicht. Die kommen zu mir. Sie haben es jetzt aufgezählt. Es waren noch ein paar andere dabei. Aber ja, auch Terroristen, Geiseln, Dieter Degowski, der Weihnachtsmann, es sind nicht nur Künstler, sind überhaupt erschreckend viele biografische Figuren. Ich weiß nicht, warum das so ist. Es sind auch eine gute Anzahl fiktiver Charaktere dabei. Aber die Künstler sind natürlich immer die, wo du sagst, okay, das sind die Namen, Name-Dropping, ja. Aber es ist schon leichter Fokus auszumachen, wenn man das möchte. Ich suche mir das nicht aus, die kommen tatsächlich zu mir.
Sagt Schauspieler Alexander Scheer über seine Rolle als Max Ernst im Spielfilm Leonora im Morgenlicht. Ab Donnerstag ist der Film im Kino zu sehen. Wir kommen zu etwas Filmgeschichte, die man derzeit entdecken kann in Berlin, um genau zu sein. Es geht um den österreichischen Schauspieler und Regisseur Willi Forst. Die einen nannten ihn den Dandy des austrodeutschen Films, die anderen einen Regisseur, der mit Musik denken konnte. Forst wurde vor allem in den 1930er und 40er Jahren mit seinen Wiener Filmen wie Mazurka und Maskerade zu einem der erfolgreichsten Filmemacher im deutschsprachigen Raum. Heute ist sein Werk und auch seine Person fast vergessen. Beim renommierten Festival Il Cinema Ritrovato in Bologna wurde Willi Forst vor 2 Wochen gerade eine Retrospektive gewidmet, kuratiert vom Filmwissenschaftler Lukas Förster. Angeregt von dieser Werkschau in Bologna zeigt jetzt das Zeughauskino in Berlin eine ganze Retrospektive zum Kino von Willi Forst mit dem Titel »Verführerische Melancholie«. Über Forst, seine Filme und sein Leben habe ich vor der Sendung mit Lukas Förster gesprochen und wollte zunächst von ihm wissen, wer war dieser Mann? Wer war Willi Forst?
Also Willi Forst war mal ein Riesenstar. Also das ging schon los in den frühen 30ern. Da war er einer der großen Stars des frühen deutschen Tonfilms, hat viele große Komödienerfolge gehabt. Danach ist er ins Regiefach gewechselt und in den 30ern und 40ern war er einer der ganz großen des deutschen Kinos, hat vor allem im Musikfilmbereich viele Klassiker gedreht, die dann auch in der Nachkriegszeit noch sehr präsent waren, zum Beispiel im Fernsehprogramm, die sind oft so nachmittags gelaufen. So Filme aus der guten alten Zeit waren das dann eine Zeit lang. Das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, wenn man 30er, 40er Jahre sieht, aber die Filme spielen oft noch früher, die spielen im 19. Jahrhundert und darauf bezieht sich so ein bisschen auch die Nostalgie in diesen Filmen. Und ja, die waren lange auch noch im Fernsehen präsent, aber in den letzten Jahrzehnten ist das immer weniger geworden und gilt es ihnen jetzt wieder zu entdecken.
Viele dieser Forst-Filme, Sie haben es ja gerade gesagt, entstanden auch während der NS-Zeit in einem politisch dann doch hochproblematischen Kontext. Wie geht die Retrospektive jetzt im Zeughauskino damit um oder Ihre Reihe in Bologna, die Sie kuratiert haben?
Erstmal muss man da ein bisschen differenzieren. Also Forst hat in Deutschland und in Österreich Filme gemacht. Er hat seine ersten Filme eher zumindest in Österreich angesiedelt. Also auch die Themen sind oft Wien, die Stadt Wien, die Musik des 19. Jahrhunderts in Wien. Und er selber hat sich grundsätzlich immer eher als österreichischen Regisseur verstanden. Er hat selber dann auch nach dem Krieg das ein bisschen so dargestellt, dass er in der Nazi-Zeit vor allem österreichische Filme gemacht hat, was ihn aus seiner Sicht ein bisschen entlastet. Das kann man so oder so sehen. Heutzutage muss man das sicherlich differenzierter betrachten. Er war natürlich Teil des NS-Unterhaltungskinos. Insofern kann man ihn da nicht ausklammern aus den ideologischen Funktionen, die dieses Kino hatte. Allerdings ist es heute, glaube ich, möglich, das ein bisschen differenzierter zu betrachten und sich anzuschauen, wie funktionieren diese Filme konkret ästhetisch. Also was daran ist vielleicht ideologisch problematisch, was aber weist auch ein bisschen über diesen Kontext hinaus, diesen historischen Kontext, in dem die Filme entstanden sind.
Und wie funktionieren denn diese Filme wie Mazurka oder Maskerade? Wie sieht man sie mit heutigen Augen?
Ich habe die Filme jetzt in Bologna und in Berlin präsentiert und war wirklich erstaunt, wie gut sie angekommen sind. Also gerade zum Beispiel diese beiden. Mazurka zum Beispiel ist ein Melodram. Das ist ein bisschen ungewöhnlich für Forst. Die meisten Filme sind eher komödiantisch mit einem melancholischen Einschlag. Mazurka hingegen ist ein Melodram, in dem es eigentlich um eine Frau geht, die sich für eine Vergewaltigung rächt. Also schon allein das Thema ist ungewöhnlich für einen Film der 30er Jahre. Und der Film ist auch ästhetisch erstaunlich modern geblieben. Man hat wirklich das Gefühl, dass der viel vorwegnimmt von Diskussionen auch im feministischen Bereich, die tatsächlich erst Jahrzehnte später virulent geworden sind.
Ein zentrales Element aller seiner Filme fast ist ja die Musik. Einige schreiben ja auch, dass es nicht nur Begleitung ist, nicht nur Untermalung, sondern eine wirkliche Strukturgeberin, diese Musik. Wie sieht das konkret aus?
Ja, das kann man wirklich so sagen. Forst hat seine Filme wirklich als sozusagen visuelle Musik durchkomponiert. Also er selber hat als Schauspieler begonnen und auch als Schauspieler vor allem in Operetten mitgespielt, wo er von Anfang an sowohl als Schauspieler als auch als Sänger aktiv war. Und das hat ihn zutiefst geprägt. Also diese Verbindung von Humor und Musik, also einem visuellen Witz, der musikalisch untermalt wird und auch zum Beispiel oft in den Liedern im Film aufgegriffen wird. Er selber war ja auch als Sänger sehr bekannt und in einigen der Filme spielt er auch selber mit und performt dann die Lieder. Und das fließt eben alles so ineinander. Also die Lieder, die Begleitmusik und die Bilder, das vereint sich zu einer Art Gesamtkunstwerk.
Und diese eleganten, sind ja auch sehr elegante Filme, nicht wahr? Diese musikalischen Tagträume, die da inszeniert. Das Wort Eskapismus würden Sie jetzt nicht unterschreiben, dass diese Filme nach etwas suchen, das nicht wahr sind, das dann schon vielleicht so poetische Statements?
Ich glaube, es ist beides. Also man kann das einfach nicht leugnen, dass zum Beispiel er hatte während der Kriegszeit oder auch der Zeit des österreichischen Anschlusses an NS-Deutschland, hat er 3 Filme gemacht, die sogenannte Wiener Trilogie, die eben ins Wiener des 19. Jahrhunderts sozusagen flüchtet und dort dann die Musik der Zeit feiert. Und das ist natürlich eine Flucht und insofern auch Eskapismus vor dem, was in dieser Zeit real passiert ist. Natürlich nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich. Und insofern kommt man an dem Wort Eskapismus nicht vorbei. Aber ich glaube, die Filme gehen nicht darin auf, weil sie auch zum Beispiel vieles von dem, was andere eskapistische Filme machen. Vieles davon ist nicht zu sehen in diesen Filmen. Zum Beispiel eine Feier von heroischer Männlichkeit. Das gibt es in diesen Filmen überhaupt nicht. Die haben vielmehr was Weiches und auch was Ambivalentes, zum Beispiel auch was das Geschlechterverhältnis angeht.
Sie haben ja schon gesagt, Sie haben die Filme einmal in Bologna, einem internationalen Publikum gezeigt, dann im deutschen Publikum, im Zeughaus, wo ja die Reihe weiter noch läuft bis in den August hinein. Wie reagiert denn das Publikum? Die heutigen Augen sind ja gar nicht so sehr an diesen Stil und an diesen Willy Forst auch Witz gewöhnt, würde ich sagen.
Ja, also ich würde sagen, beim deutschen Publikum ist es ein bisschen so, dass die Leute überrascht sind, wie modern diese Filme zum Teil wirken, wie wenig angestaubt, wie wenig sie diesem Klischee, das manche noch irgendwie mit dem Namen Willy Forst verbinden, entsprechen, also wie viel da ästhetisch aus diesem Film zu holen ist. Und im internationalen Publikum war er einfach erstmal überrascht, dass im deutschen Kino der 30er Jahre sowas überhaupt möglich ist. Und da muss man auch dazu sagen, das waren wirklich auch große Ausnahmefilme. Also das ist jetzt nicht so, dass es mir darum geht, das Kino der 30er allgemein neu zu bewerten oder so. Es ist schon so, dass das eben auch Autorenfilme sind und dass es darum geht, zu zeigen, wie sich da eine singuläre, schon ein bisschen singuläre Figur wie Willy Forst, wie es ihm gelingt, sich da bei allen Ambivalenzen doch in einer gewissen Weise treu zu bleiben. Also wie gesagt, immer mit dem Gedanken, dass diese Filme jetzt in ihrer ideologischen Funktionen trotzdem nicht zu verteidigen sind. Das sollte man schon immer dazu sagen.
Filmwissenschaftler Lukas Förster über das Kino des österreichischen Regisseurs Willy Forst. Die vom Zeughaus Kino Berlin organisierte Retrospektive mit dem Titel Verführerische Melancholie, die Filme von Willy Forst, läuft noch bis zum 25. August. Auch in der Welt des Kinos ist zurzeit ein bisschen Sommerloch. Das kann man auch daran ablesen, dass Zeitungen wie die New York Times vor wenigen Tagen eine Liste der besten Filme des 21. Jahrhunderts veröffentlicht hat. Im Jahr 2025 kann man das ja durchaus machen. Aber seitdem überschlagen sich die Medien förmlich mit weiteren besten Listen. Ganz vorn mit dabei ist uns aufgefallen, ist ein Film, der genau vor 25 Jahren seine Weltpremiere gefeiert hat. Schon ein paar Takte Musik reichen aus und wir sind schon sofort mittendrin. Viele werden das sicherlich erkannt haben. Dieser langsame, träumerische Walzer stammt aus Wong Kar-wais Film In the Mood for Love oder wie er auf Deutsch dann hieß, Der Klang der Liebe. Für viele ist das der schönste Liebesfilm der letzten Jahrzehnte, unter anderem für die BBC und das sehr wichtige Magazin Sight & Sound, das das Werk zum wichtigsten Film der letzten 25 Jahre gekürt hat und ihm eine ganze Sonderausgabe widmet. Ich spreche jetzt mit meiner lieben Kollegin Anke Lewicke über dieses sehr besondere Filmjubiläum und darüber, warum dieser Film In the Mood for Love auch heute noch ein Klassiker ist. Hallo Anke.
Hallo Patrick.
Erinnerst du dich denn noch, wo du In the Mood for Love zum ersten Mal gesehen hast und vor allem, viel wichtiger noch, wie du ihn erlebt hast?
Ja, ich habe ihn damals schon in Cannes gesehen, auf den Filmfestspielen und ich kann mich noch unheimlich gut an die Stille nach dem Film erinnern und dass der Applaus erst so nach einer Minute ungefähr losging und ich kann mich aber auch noch sehr gut an mein Gefühl erinnern, dass ich so mich unendlich einsam im Kinosessel gefühlt habe, obwohl das Kino total voll war. Aber das war so ein Schwelgen in der Einsamkeit, Patrick. Ich habe das unheimlich genossen. Und es geht ja auch um eine unmögliche Liebe in diesem Film und darum, wie Wong Kar-wai diese unmögliche Liebe einfach so unheimlich schön zelebriert, stilisiert. Weil für ihn, der ein hemmungsloser Romantiker ist, ist Liebe nur denkbar, dass Liebe eben nicht gelebt werden kann. Und damals war es der Film, der uns das erste Mal hat von Stimmungsbildern sprechen lassen, von Gefühlsbildern, weil es wird nicht von der Melancholie erzählt, sondern die Melancholie wird ins Bild gesetzt. Das ist meine Erinnerung, Patrick.
Also kaum vorzustellen, dass sich vielleicht jemand diesen Film noch nicht angesehen hat, aber vielleicht für die wenigen, die es noch nicht gemacht haben. Diese Handlung ist ja minimalistisch. Es geht um zwei Menschen, einen Mann, eine Frau, deren Partner sie betrügen jeweils. Und die beiden kommen sich selbst vorsichtig näher und bleiben doch zurückhaltend, als würden sie den letzten Schritt zum Betrug, zum Ehebruch quasi nicht wagen. Warum wird aus so einer Konstellation, Anke, ein Kultfilm?
Ja, weil die beiden sich ja dadurch annähern, dass sie nachspielen, wie ihr Ehemann, seine Ehefrau sich eben kennengelernt haben. Und dadurch kommen diese Berührungen zustande, dadurch kommt eine Nähe. Also sie lernen sich ja schon mal im Schmerz kennen. Und der Film ist ja aufgebaut, ich sag mal, in 75 Strophen. Also er hat ja was von einer filmischen Gedichtsform. Und man ahnt immer mehr und mehr, die beiden werden nicht zueinander finden. Und wenn wir das schon wissen, dann sehen wir aber erst die schönen Szenen, wo sie sich auf einmal im Taxi vielleicht doch die Hand geben. Oder sie gehen ja immer wieder in ein Nudelrestaurant und essen da. Und er gibt ja dann auch so liebevoll Senf. Also es ist so eine schöne Zärtlichkeit. Also es ist so, als würde Wong Kar-wai wirklich die Zeit anhalten wollen, einen Moment ewig machen wollen, um dann das Gefühl zu entdecken, zu stilisieren, zu feiern.
Der Spielfilm ist ja aus einem Kurzfilm entstanden und Wong Kar-wai wollte ja viel mehr. Er wollte, dass diese beiden Liebenden sich am Tiananmen-Platz begegnen. Das wurde dann von der chinesischen Zensur verhindert. Stattdessen sehen wir jetzt einen Film, wo die beiden ja im Hongkonger Exil Anfang der 60er Jahre leben. Ist das auch ein politischer Film?
Ja, ich würde das schon sagen. Und zwar hieß es ja damals mit Wong Kar-wai, das ist jetzt so die neue Nouvelle Vague aus Hongkong. Da gab es ja noch andere Regisseure wie Patrick Lam. Und nehmen wir uns die französische Nouvelle Vague, dann ging es ja immer darum zu zeigen, wie gesellschaftliche, politische Bedingungen auch die Liebe beeinflussen. Und darum geht es ja auch bei Wong Kar-wai. Also du hast es schon gesagt, der Film spielt Anfang 1960er Jahre. Damals gab es gesellschaftliche Umwälzungen, eine Verunsicherung in Hongkong. Und gerade unter den jungen Menschen, die haben sich von dieser hyperaktiven Stadt auch immer übersehen gefühlt. Und wie er davon erzählt, dass dieser Rückzug in das Private ist dann ja auch wieder ein Akt des Widerstandes. Also man sucht sich sozusagen seinen privaten Raum, wo man versucht, wenigstens noch seine Gefühle leben zu können.
Dieser Stil, dieses Wie, von dem du gerade sprachst, diese Zeitlupen, diese engen Gänge, das flackernde Licht, diese alten Tapeten, der Regen, der auf den Asphalt trifft. Es waren gleich vier Kameramänner, die an diesem Stil mitgearbeitet haben. Wie würdest du das fassen? Was macht diesen Stil so einzigartig und was macht ihn zur Kunst und eben nicht zum Kunstgewerbe?
Ja, ich glaube, das hängt auch mit dem Perfektionswahn von Wong Kar-wai zusammen. Ich meine, du sagst vier Kameramänner, der Film hat 15 Monate gedreht. Eine Woche vor Cannes war der Film noch nicht fertig geschnitten. Er hat diesen Film ja jetzt wieder umgeschnitten. Das war kürzlich auch in Hongkong auf dem Filmfest zu sehen. Also er sucht und ich glaube, er lässt uns an dieser Suchbewegung teilhaben. Und dadurch haben die Filme was Offenes, dass wir einfach sehen, wie die Liebe entsteht, wie man versucht, ohne Worte sich näher zu kommen. Also ich glaube, das ist es, diese Gedichtsform, dass er diese allumfassende Einsamkeit in ganz vielen Tonlagen einfach immer wieder durchspielt.
Anke, abschließend vielleicht Sofia Coppola, Barry Jenkins, Park Chan-wook, alle nennen diesen Film, genau diesen Film als Inspirationsquelle. Ist In the Mood for Love auch deshalb ein Klassiker, weil er eben die Filmsprache einer ganzen Regiegeneration geprägt hat?
Ja, vor allen Dingen nicht nur die Filmsprache, sondern auch die Filmdramaturgie. Also, dass man auch eine ganz eigene Narration finden kann. Und ich glaube, daran haben sich gerade alle Regisseure, die du genannt hast, einfach dran orientiert. Man muss nicht eine klassische Geschichte von A nach Z erzählen, sondern man kann viel freier mit einer ganz eigenen Dramaturgie erzählen. Und das ist, glaube ich, das, was Wong Kar-wai wirklich bewirkt hat.
Anke Lewicke sprach mit mir über In the Mood for Love, ein Film, der gerade wieder in aller Munde ist und für viele zum besten Film des 21. Jahrhunderts gehört. Falls Sie ihn noch nicht gesehen haben, das Jubiläum ist jetzt vielleicht eine perfekte Gelegenheit dazu. In einigen Kinos läuft der Film derzeit wieder und natürlich auch im Stream oder auf Blu-ray ist er erhältlich. Ich hatte es ja schon erwähnt, es ist Sommer und viele von Ihnen haben vielleicht ja schon die Füße ins Wasser gehalten. Vielleicht ja auch irgendwo in Spanien, im Lieblingsreiseland der Deutschen. Abseits von Strand, von Sangria und diesen Touristenmassen verfolgt aber die spanische Regierung mittlerweile auch ein anderes sehr ehrgeiziges Ziel. Sie will Spanien zu einem der wichtigsten Filmstandorte Europas machen, zu einer Art Hollywood des Südens. Was auf den ersten Blick vielleicht etwas hochgegriffen klingt, ist längst in Bewegung. Netflix hat ein großes Produktionszentrum in Madrid eröffnet, internationale Großproduktionen entstehen da und die Regierung, die investiert kräftig rein. Wie weit dieser Traum denn schon Realität geworden ist vom spanischen Hollywood, das hat Christian Berndt für uns recherchiert.
We aim to become the Hollywood of Europe.
Spanien soll das Hollywood Europas werden, das verkündete Premierminister Pedro Sanchez vor 4 Jahren bei einem Besuch in Los Angeles. Dafür investierte ab 2021 seine Regierung 1,6 Milliarden Euro in die heimische Filmwirtschaft. Und tatsächlich, Spanien erlebt einen Produktionsboom sondergleichen. Im Norden Madrids entstand mit der Madrid Content City sogar Europas zweitgrößtes Filmproduktionsgelände mit 12 Studiohallen. Der Vergleich mit Hollywood ist dabei keineswegs abwegig, meint Ralf Junker-Jürgen, Romanist an der Universität Regensburg und Experte für spanisches Kino.
Da ist wirklich was dran. Also es ist tatsächlich so, dass 2022 erstmals in der Geschichte Spanien die höchste Spielfilmproduktion hatte in Europa. Und zwar mit über 320 Produktionen. Das war also wirklich atemberaubend. Wenn man auch bedenkt, dass Netflix im Norden von Madrid ein großes Studio gebaut hat mit 20.000 Quadratmetern, dann zeigt das, wie wichtig Spanien als Drehort und Produktionsland geworden ist in Europa.
Dass die Regierung die Filmwirtschaft so stark fördert, überrascht Junker-Jürgen nicht. Nicht nur, weil es in Spanien traditionell eine hohe Kulturförderung gibt.
In Spanien ist die Filmlandschaft relativ stark politisiert. Spanien galt ja immer als Zwei-Parteien-Staat, die Sozialisten und die Konservativen. Und es ist tatsächlich so, dass die Sozialisten wahrscheinlich davon ausgehen, dass es ihnen zugutekommt, wenn sie in die Filmindustrie investieren, weil eben auch sehr viele Filme sehr progressive Inhalte an.
Dass gerade Spanien zurzeit erstaunlich viele internationale Produktionen anzieht, hat landestypische Gründe, erklärt Gregorio Belinchon, Filmredakteur der spanischen Tageszeitung El País.
For international production, the landscape helps.
Spanien ist als Drehort für internationale Produktionen attraktiv, wegen seiner Vielfalt. Schneebedeckte Berge, Wüstenlandschaften, Strände. Und dank des Tourismus verfügt das Land über eine erstklassige Infrastruktur. Die neue Filmstadt Madrid Content City wird vor allem für Serien und internationale Formate genutzt, sagt Belinchon. Für das spanische Kino selbst sei sie weniger wichtig. Aber das brauche es auch nicht. Der spanische Autorenfilm erlebe ohnehin gerade eine neue Blüte. Wir erleben gerade einen großartigen Moment, sagt Belinchon. Der spanische Film ist auf internationalen Festivals seit Jahren erfolgreich und besonders stark sei aktuell eine neue Generation von Regisseurinnen. Sie bringt neue Themen, neue Perspektiven ins Kino. Auch Ralf Junker-Jürgen hat das beim diesjährigen Festival in Malaga beobachtet.
Es waren zum ersten Mal eben mehr Regisseurinnen als Regisseure und sehr persönliche, ungewöhnliche Themen. Das war auch ein Film, der in Malaga gewonnen hat. Der hatte in Panorama von Berlin hatte der den Publikumspreis geholt. Der heißt Sorda, also taub.
Sorda erzählt die Geschichte einer gehörlosen Mutter. Inklusion, so Junker-Jürgen, ist derzeit ein zentrales Thema im spanischen Kino, auch im Mainstream. Seit Jahren ist Spanien auf der Berlinale stark vertreten. 2022 etwa gewann Alcaraz den Goldenen Bären.
Aber auch 23 gab es wichtige Preise und auch 25 jetzt. Also im Moment sind die einfach unglaublich stark. Und wenn man sich anschaut, wie viel die produzieren, würde ich mal mich so weit aus dem Fenster hängen und sagen, wir haben im Moment so eine Art goldenes Zeitalter des spanischen Kinos.
Musik. Dieser Erfolg ist das Ergebnis eines langen Prozesses, so Juncker Jürgen. Unter der Franco-Diktatur galt der spanische Film als rückständig. Doch schon in den 60er Jahren begann die Gesellschaft sich zu wandeln durch den Wirtschaftsaufschwung und die Popkultur.
Musik, Beatles, Rolling Stones, die sind natürlich auch in Spanien aufgetreten. Also die nehmen teil an dieser, sage ich mal, kulturellen Erneuerungsbewegung am Ende der 60er Jahre. Und in Madrid entsteht eine relativ freie Subkultur und da konnte man sich vollkommen frei bewegen.
Pedro Almodóvar war es, der diese Subkultur nach dem Ende der Diktatur ins Kino brachte. Er gilt als Wegbereiter des modernen spanischen Films, der ab den 90er Jahren international große Erfolge feiern konnte. Dass Serienproduktionen dem Kinofilm schaden, glaubt Juncker Jürgen nicht. In Spanien gäbe es seit den 1980er Jahren einen engen Austausch zwischen Film und Fernsehen. Serien haben dort Tradition. Was dem spanischen Kino aber zu schaffen macht, das Publikum. Zwischen dem spanischen Publikum und dem heimischen Autorenfilm fehlt die Verbindung, sagt Belinchon. Hollywood hat im Kino die Oberhand. Und selbst in einem Land mit blühender Produktion bleiben große Teile der Gesellschaft filmisch unterrepräsentiert. Auch das ist ein Problem, nicht nur in Spanien, sondern ebenso im deutschen Kino.
Christian Berndt über Spaniens Ambitionen, das neue Hollywood Europas zu werden, mit Steuervorteilen, Sonnenlicht und Streaming-Giganten als Verbündete. Damit geht Vollbild für diesen Samstag zu Ende. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Patrick Wilinski.